Kopfhörer, der Podcast aus der FH Münster.
Das Thema Rente geht uns alle an, egal ob jung oder alt. Doch wie kann ein System, das immer stärker unter Druck gerät, zukunftsfähig bleiben? In dieser Folge vom Kopfhörer spreche ich mit einem Soziologen und einem Wirtschaftsexperten über die gesellschaftlichen und finanziellen Herausforderungen der Altersvorsorge. Warum sind Reformen eigentlich so schwer umzusetzen? Wie beeinflusst der demografische Wandel die Stabilität des Systems? Und was können wir selbst tun, um im Alter abgesichert zu sein? Bei mir im Studio zu Gast sind Professor Dr. Mirko Sporket, Professor für Soziologie mit den Schwerpunkten Altern und Demografie und Professor Dr. Manuel Ruprecht, Professor für Volkswirtschaftslehre. Herzlich willkommen.
Hallo.
Vielen Dank. Hallo.
Ich freue mich, dass ihr beide hier seid und heute mit mir über das Thema Rente sprecht. Und ich schlage vor, dass wir einmal ganz von vorne anfangen. Manuel, wie ist das Rentensystem in Deutschland ganz konkret aufgebaut?
Das Rentensystem in Deutschland besteht im Wesentlichen aus drei Säulen. Da spricht man von der gesetzlichen Rente als erste Säule. Das ist die Rente, in die letztlich alle Arbeitnehmer einen Teil ihres Einkommens abführen. Dann gibt es die betriebliche Altersvorsorge. Die ergänzt die erste Säule um einen freiwilligen Teil, den man dann nutzen kann, um fürs Alter vorzusorgen. Und dann gibt es als dritte Säule die private Vorsorge, wo wir alle selbst, wenn wir möchten und können, fürs Alter vorsorgen können.
Jetzt gibt es ja beim Rentensystem Herausforderungen und das ja nicht nur jetzt erst, sondern schon seit vielen Jahren. Wie genau sehen diese vielschichtigen Herausforderungen aus?
Diese Herausforderungen beziehen sich letztlich auf alle drei Säulen, aber in der medialen Debatte ist in der Regel nur Säule 1, sowohl aktuell als auch schon seit vielen Jahren, also die Frage der Zukunftssicherung der gesetzlichen Rente. Und die Herausforderungen lassen sich im Grunde auf einen relativ einfachen Zusammenhang zurückführen. Das ist nämlich, es gibt schlichtweg zu wenig junge Menschen, die für zu viele alte Menschen diese Last zu tragen haben. Denn diese Säule 1 funktioniert im Wesentlichen wie ein, salopp würde man vielleicht sagen, linke Tasche, rechte Tasche Prinzip. Es gibt eine Gruppe, die führt einen Beitrag ab und der wird nicht gespart oder zurückgelegt, sondern der wird direkt weitergereicht an jene, die damit ihren Lebensunterhalt bestreiten. Und die, die den abführen, sind die Jungen und die, die das bekommen, sind die Alten. Und die Demografie ist eben so, dass die Alten vergleichsweise viel sind und die Jungen vergleichsweise wenig, sodass die Jungen immer mehr abführen müssen, um die Alten ein Stück weit, ja, zu alimentieren, nennt man das. Die Alten haben ein Stück weit Ansprüche erworben, wiederum durch ihre eigene Erwerbstätigkeit. Und das aufeinander zu bringen, ist der Kern des Problems.
Plus der demografische Wandel, du hast ihn gerade angesprochen, kommt ja da auch noch erschwerend hinzu. Also immer weniger junge Menschen wachsen ja nach, die gleichzeitig aber immer mehr Alte finanzieren müssen. Das an sich ist ja auch nichts Neues, könnte man meinen. Warum passiert trotzdem mit Blick auf potenzielle Reformen wenig bis gar nichts?
Das ist in der Tat nichts Neues. Ökonomen haben da seit den 80ern darauf hingewiesen. Es gilt ja dieses bekannte Bonmot. Ich weiß nicht, ob das viele Menschen kennen, aber noch in den 50er Jahren galt der Ausspruch von Konrad Adenauer, Kinder kriegen die Menschen immer. Das war so die Haltung. Deswegen können wir das System linke Tasche, rechte Tasche auch so aufbauen. Dass das so nicht kam, war schon seit dem Pillenknick der 60er absehbar. In den 80ern wurde dann irgendwann deutlich, dass das wirklich ein großes Problem sein wird. Und schon vor vielen Jahren konnte man sagen, dass genau jetzt, Mitte der 20er Jahre des 21. Jahrhunderts, das System wirklich droht zu kippen. Es gab durchaus Versuche, es zu ändern. Vor 20, 25 Jahren wurde beispielsweise das Renteneintrittsalter angehoben. Das ist ja derzeit noch in der Umsetzungsphase und wird bis 31 abgeschlossen sein auf die 67, wie wir das alle wissen. Es gab Versuche, Menschen stärker in Arbeit zu bringen. Es gab Versuche, die Anreize so zu gestalten, dass Menschen überhaupt in den Arbeitsmarkt gehen. Das klassische Argument, was Parteien oft bemühen, warum man nicht mehr macht, ist, dass die Rentner inzwischen eine sehr große Kohorte stellen im Rahmen der Wählerinnen und Wähler. Es gibt 21 Millionen Menschen in Deutschland, die gesetzliche Rente beziehen. Das sind 21 Millionen Wähler. Das ist der Anteil der Wählerinnen und Wähler, der typischerweise auch noch oft wählen geht. Und das Argument, das Politiker oft führen, ist, wir können doch jetzt nicht gegen die Interessen dieser Gruppe agieren, denn dann agieren wir gegen unsere eigenen Interessen. Das unterstellt, wenn ich das ergänzen darf, direkt, dass diese Menschen nur ihre eigenen Interessen im Blick haben, also vielleicht die eigene Rentenhöhe und gar nicht daran interessiert sind, wie man das System vielleicht gestalten kann, damit ihre Kinder und Enkel damit auch noch über die Runden kommen und das finanzieren können. Aber das ist so das klassische Argument.
Mirko, das sind ja ganz viele soziologische Aspekte. Ich sehe schon aus der Seite so ein bisschen, dass du auf jeden Fall, glaube ich, Redebedarf hast. Die soziologische Perspektive auf die Rente, wie ist die?
Ja, ich würde gerne noch eine demografische Perspektive ergänzen, weil wir sind ja in einer demografischen Sondersituation. Wenn man sich anguckt, warum wir gerade in dieser Sondersituation sind, dann ist das, weil jetzt relativ große Kohorten in die Rente gehen. Das sind die sogenannten Babyboomer, die bis zwischen Mitte der 50er und Mitte der 60er Jahre geboren wurden. Relativ große Jahrgänge im Vergleich zu heute, doppelt so groß wie die Kohorten heute zum Teil. Und das heißt, wir haben eine demografische Sondersituation. Das Problem wird sich, wenn die Babyboomer irgendwann aus dem Rentensystem raus sind, das heißt, wenn die verstorben sind, zumindest ein Stück weit glätten. Gleichzeitig ist das nicht der einzige Einflussfaktor, also die Anzahl an Menschen, die im Rentenalter sind, sondern die Frage, wie lange leben die eigentlich? Also in der Versicherungswirtschaft heißt es, glaube ich, das Überlebensrisiko. Ja, wir sprechen eher von Lebenserwartung. Also wie entwickelt sich eigentlich Lebenserwartung? Das ist natürlich auch noch ein Thema, was relevant ist für die Rente, weil nicht nur die Höhe der Rente eine Rolle spielt, sondern natürlich auch die Frage, wie lange beziehe ich die Rente eigentlich?
Und da geht die Lebenserwartung ja immer weiter nach oben.
Ja, das, was wir in den letzten Jahrzehnten erkennen können, ist, dass, und das gilt für Deutschland und für im Grunde alle westlichen Industrienationen, aber auch für Japan zum Beispiel, dass die Lebenserwartung im Grunde kontinuierlich gestiegen ist seit 150 Jahren. Wir können damit rechnen, alle 10 Jahre 2,5 Jahre älter zu werden, wenn wir uns die Länder angucken, die wirklich eine hohe Lebenserwartung haben. Das ist relativ stabil. Ist auch interessant zu schauen. Es wurde immer wieder gesagt, wir haben die maximale durchschnittliche Lebenserwartung erreicht in den Prognosen. Aber wie Karl Valentin sagte, Prognosen sind schwierig, weil sie die Zukunft betreffen oder vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen. Und das ist immer wieder durchbochen worden und wir sehen immer noch kein Ende der Fahnenstange. Es gab immer mal wieder Dellen und dann hat sich das aber relativ schnell wieder erholt, sodass im Grunde, und das ist das Erstaunliche, Lebenserwartung in den letzten 150 Jahren linear angestiegen ist. Ja. Und das, obwohl sich das aus unterschiedlichen Quellen gespeist hat, einmal aus der reduzierten Kindersterblichkeit, aber heute vor allem aus einem längeren Leben.
Ich würde gerne, wenn ich darf, Zahlen dazu ergänzen. Also völlig genauso ist es. Und das vielleicht mal zu illustrieren, was auch nochmal die Brisanz des Problems deutlich macht. Zum ersten Mal eingeführt wurde ja diese Rentenversicherung von Bismarck im 19. Jahrhundert, in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts. Und schon damals wurde festgelegt, das Renteneintrittsalter ist 65 Jahre. So, das hat man dann nach dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg in den 50er Jahren übernommen. Man hat auch da 65 Jahre festgelegt, obwohl schon damals, wie du richtig sagst, Mirko, die Lebenserwartung deutlich höher war als ursprünglich im Bismarckschen Zeitalter. Damals, in den 50er, 60er Jahren und in den Jahren danach, mussten Menschen in Deutschland 4 Jahre arbeiten, um letztlich dann 1 Jahr Rente zu erhalten. So war das Verhältnis zwischen aktiver Erwerbstätigkeit und passiver Rentenbezugsdauer. Heute rühmen wir uns mit einer Anhebung des Renteneintrittsalters auf 67. Wohlgemerkt, die Lebenserwartung ist in dieser Zeit, Mirko, um 20 Jahre gestiegen, weiß ich nicht, also eine ganze Menge. Mit dem Ergebnis, dass heute das Verhältnis ein anderes ist, nämlich 2 Jahre arbeiten, um 1 Jahr Rentenbezugsdauer zu bekommen, weil die Menschen eben, nachdem sie in die Rente gegangen sind, doch sehr viel länger leben als in den 50ern und noch wiederum sehr viel länger als vor 140 Jahren. Und das geht zusammen mit der Tatsache, dass wir immer weniger Kinder und immer mehr Alter haben, einfach nicht zusammen.
Das würde bedeuten, nur dass ich das richtig einsortiere, dass Menschen, beziehungsweise anders formuliert, dass das Renteneintrittsalter von 67 eigentlich gar nicht ausreicht, sondern Menschen noch länger arbeiten müssten?
Ja, um nochmal eine andere Zahl zu nennen, und dann geht der Ball in deine Richtung, Mirko, bevor du Schnappatmung kriegst. In den 50er, 60er Jahren war der durchschnittliche Zeitraum, den Menschen eine Rente bezogen, 10 Jahre. Und so ergab sich dann eben das Verhältnis 4:1. Heute ist es im Durchschnitt 20 Jahre. Das variiert natürlich je nach Region, je nach Erwerbstätigkeit, je nach persönlicher Krankheitsgeschichte und so weiter, aber allein das sagt ja letztlich, die Antwort auf die Frage ist definitiv ja, 65 ist zu wenig, 67 ist zu wenig, auch 70 wird irgendwann zu wenig sein. Wenn ich frotze und mich jemand fragt, wann gehst du denn in Rente, ich bin jetzt 45, dann sage ich keinesfalls vor 70. Ich möchte das deshalb auch, aber ich glaube auch nicht, dass es anders geht.
Vielleicht, um da ein bisschen zu differenzieren, also du wirst wahrscheinlich gut bis 70 arbeiten können. Mir gelingt das vielleicht auch. Aber wir sehen, insbesondere wenn wir auf die Lebenserwartung gucken und dann auf die Frage, wie lange beziehen Leute eigentlich eine Rente, dass wir extreme soziale Unterschiede haben. Also bei den Männern sind die Unterschiede in der Lebenserwartung, je nachdem, ob ich zu den Gutverdienern oder zu den armutsbedrohten Menschen gehöre, zwischen 8 und 9 Jahre. 8 und 9 Jahre weniger Lebenserwartung. Das heißt, 8 oder 9 Jahre weniger Rentenbezug. Und gleichzeitig sind es oft Leute, die lange in prekären Jobs gearbeitet haben, ohnehin eine geringe Rente haben und dann auch von dieser Rente gar nicht so lange was haben. Während die Menschen, die eine relativ hohe Rente beziehen, vielleicht gar nicht so lange eingezahlt haben, dann aber relativ lange von dieser Rente profitieren. Also es gibt eine soziale Unwucht letztlich bei der Frage der Rentenversicherung, wenn man darauf guckt, wie lange haben die Leute eigentlich was von dem, was sie vorher eingezahlt haben.
Würdest du denn sagen, dass diese soziale Unwucht vom Rentensystem in jedem Fall ausgeglichen werden müsste? Und wenn ja, wie?
Das ist eine schwierige Frage, weil es ist ja eine Versicherungsleistung. Und darüber streiten sich ExpertInnen, ob tatsächlich, wir haben das Phänomen und deshalb gibt es ja auch den Bundeszuschuss, der steuerlich finanziert ist zur Rente, weil wir in der Rente Versicherungsleistungen haben, die sozusagen nicht beitragsfinanziert, wie zum Beispiel die Anrechnung von Kindererziehungszeiten. Das ist was, was wir über Steuern finanzieren und Teil des Bundeszuschusses ausmachen. Bundeszuschuss beschuss auch noch die reguläre Rente, aber das ist eben auch ein Teil davon. Und man müsste überlegen, wenn man gestaffelte Zugangsalter sich überlegt, wie man das letztlich finanziert, ob man das steuerfinanziert macht oder beitragsfinanziert. Ja. Aber prinzipiell, und darüber wird auch gestritten, ist es natürlich eine Frage, ob die Rentenversicherung der richtige Ort für Umverteilung ist. Ja, aber wir sehen, dass es tatsächlich ein Armutsproblem gibt in der Rente. Und die Frage müssen wir uns stellen, ist das System tatsächlich armutssicher? Wir sehen, dass der Anteil von Menschen, die im Grundsicherungsbezug sind, die das vor der Rente sind und nach der Rente sind, der hat sich im Zeitraum von etwa 15 Jahren verdoppelt. Ja, das sind nicht so wahnsinnig viele, aber dieser Anteil ist von 5% auf 9% gestiegen. Verfestigter Grundsicherungsbezug. Ja, die haben vor der Rente wenig gehabt und nach der Rente eben auch wenig. Normalerweise dient die Grundsicherung vor dem Übergang in die Rente dazu, eine kurze Zeit der Arbeitslosigkeit abzufedern. Aber das gelingt nicht mehr, weil den Leuten gelingt es nicht mehr, im Laufe ihres Erwerbslebens genug Rentenpunkte zu sammeln, um dann auch tatsächlich eine Rente zu bekommen, weil sie eben auf der Grundsicherung sitzen bleiben.
Deshalb ist ja gerade die private Vorsorge unerlässlich. Manuel, du hast sie ja schon als dritte Säule genannt. Die Frage, die sich da auch immer stellt, wie sollen Menschen das schaffen, wenn ja schon das eigene Einkommen unter Umständen kaum reicht für das, was man tagtäglich zum Leben braucht?
Ja, genau. Also einmal ist die Frage, wo kann ich eigentlich was abknapsen, um privat vorzusorgen? Dann ist es das Wissen darum, wie mache ich das eigentlich? Also wenn ich gut bin im Investieren, dann funktioniert das ganz gut. Aber wenn ich das Wissen darum nicht habe, dann funktioniert es weniger gut. Und ein drittes ist, was ich Perspektivität nennen würde. Also Menschen, die in eher prekären Lebenslagen leben, entwickeln nicht so etwas wie Perspektivität. Also dass ich heute etwas tue, von dem ich dann erst übermorgen oder noch später profitiere. Sondern das ist oft ein Leben im Hier und Jetzt, sozusagen im Alltag verstrickt sein, ohne die Möglichkeit zu haben, langfristige Entscheidungen zu treffen.
Manuel, wie ist deine Perspektive als Wirtschaftsexperte darauf? Ich könnte mir vorstellen, dass sie in Teilen zumindest eine andere ist.
Ich würde gerne zunächst einmal noch zur Einordnung sagen, dass das Thema der Armut im Alter ohne Zweifel eines ist, dem wir uns widmen sollten, dass man das aber aus meiner Sicht auch immer in Relation sehen sollte mit dem Armutsproblem in anderen Altersklassen. Nur um das einzuordnen, das Thema Kinderarmut ist in Deutschland ein viel größeres als das Thema Altersarmut. Ich leugne nicht, dass es in Deutschland Menschen gibt, die unter Altersarmut leiden. Das sind einige, Mirko hat es zu Recht gesagt. Aber mir wird das manchmal in der medialen Diskussion im Vergleich zu anderen Problemen, die wir haben, zu groß gemacht. Das ist eines, wir müssen das im Blick behalten. Es gibt aber aus meiner Sicht andere, die sind wichtiger noch. Was das Thema, was kann ich denen denn privat entgegensetzen angeht, stimme ich Mirko vollständig zu. Das ist eine Frage, kann ich das? Weiß ich, wie das geht? Wann fange ich damit an? Diese, wie hieß das bei euch? Perspektivität heißt bei uns Gegenwartspräferenz, also in der Disziplin, aber es meint, glaube ich, das Gleiche, ne, dass Menschen einfach eine gewisse Präferenz haben, in der Gegenwart Dinge zu tun und die Zukunft weniger wertschätzen. Da gibt es viele Ansätze, was man tun kann. Es gibt auch Ansätze, um mit den unterschiedlichen Lebensrisiken umzugehen. Es spricht gar nichts dagegen, einem den viel zitierten Dachdecker in der Rentenversicherung, dem pro Jahr Erwerbstätigkeit mehr Rentenpunkte zu geben als dem Professor, der nicht so viel Risiken ausgesetzt ist, der deswegen länger lebt. Das kann man alles tun, das kann man alles machen, da gibt es alles Konzepte zu. Ob die Rentenversicherung diese Umverteilung leisten muss, sei dahingestellt. Zur privaten Altersvorsorge. Ich glaube, viele unterschätzen, dass mit wenig manchmal sehr viel möglich ist, unter der Bedingung, dass sie früh anfangen. Das Konzept, was Kinder in der 5., 6., 7. Klasse, wenn sie Prozentrechnung kennenlernen, das Konzept des Zinseszins, ist eines, was so wirkmächtig ist, wenn man es denn wirken lässt, dass viele dieser Probleme auch bei kleinen Beträgen, auch bei Menschen, die wirklich knapsen müssen, wie du es gesagt hast, Mirko, was denen wirklich einen Puffer verschaffen kann, wenn sie denn früh anfangen und nicht in den 50ern überlegen, oh, wenn ich jetzt in 10 Jahren gehe, wird es vielleicht eng, sondern wenn sie anfangen zu studieren, wenn sie anfangen, ihre Ausbildung zu machen und seien es 10 € im Monat, dass man sich mit 10 oder 20 € im Monat schwer tut, die zur Seite zu legen, davon muss mich einer überzeugen. Ich diskutiere das oft mit Studierenden und selbst Studierende sind in der Lage, das zu tun, obwohl sie ja nun mal bekanntermaßen zu den einkommensschwachen Haushalten gehören. Natürlich sind viele Studierende privilegiert mit ihren Elternhäusern und anderen begüteten Zusammenhängen. Aber das geht. Und wenn man das tut, über 50 Jahre, ist ganz viel möglich.
10 € zur Seite legen, sagst du, wohin damit? Also lege ich das irgendwo fest an? Habe ich ein Sparbuch? Wie mache ich das am besten in heutigen Zeiten?
Auf keinen Fall hat man dafür ein Sparbuch. Auf keinen Fall legt man das fest an. Man steckt das auf jeden Fall in den Kapitalmarkt. Und da gibt es jetzt ganz viele Möglichkeiten, das zu tun. Dafür braucht man eine gewisse Kenntnis, nicht viel. Und man braucht natürlich auch eine gewisse, einen gewissen Mut, das zu tun. Und das, was gesellschaftlich oft transportiert wird, da gibt es dann auch ja so manchmal so einschlägige Schlagwörter, die dann genutzt werden, wie Zockerei oder Risikokapitalismus oder Turbokapitalismus oder irgendwelche wertenden Beschreibungen. Davon sollte man sich freimachen. Und das in definitiv in Richtung Kapitalmarkt bewegen. Das erfordert aber eine gewisse Art von Bildung. Man sollte das nicht machen, wenn man es nicht versteht. Und das ist dann vielleicht wieder unsere Aufgabe.
Darf ich eine Frage dazu stellen? Eine Idee ist ja, um so einen Kapitalstock aufbauen zu können, auch schon in jungen Jahren, das Grunderbe. Wie hoch der Betrag auch immer sein mag. Also ein Geldbetrag, den man möglicherweise dann mit Erreichen des 18. Lebensjahres ausgezahlt bekommt, der aber zweckgebunden ist, nämlich genau für solche Zwecke von Geldanlage. Ob das nun eine Investition im Kapitalmarkt ist oder aber eine sichere Anlage über Jahrzehnte hinweg. Mich würde interessieren, erstmal klingt das plausibel, finde ich, das zu tun, wie deine Einschätzung zu so einem Grunderbe ist. Das ist ja auch was diskutiert wird, um eben auch jüngeren Menschen dann eben als dritte Säule in der Altersvorsorge relativ frühzeitig schon zu ermöglichen, an die Rente zu denken.
Dazu muss ich erst eine Nachfrage stellen. Wer finanziert dieses Grunderbe? Ist Erbe im Sinne von Kinder erben das von ihren Eltern? Oder
nein, das wird vom Staat übernommen. Der Staat zahlt 10.000, 15.000, 20.000 Euro. Es wird dann angepasst, um das Geld zu investieren, um sozusagen später nicht einspringen zu müssen, wenn die Rente eng wird.
Da sehe ich Vor- und Nachteile jetzt ganz spontan. Ein Vorteil wäre sicherlich, dass, wenn es so funktioniert, dass und die jungen Menschen dieses Geld behalten dürfen und der Staat nicht später auf die Idee kommt und es doch wieder zurückfordert, weil er andere Bedarfe identifiziert hat, dass die jungen Menschen dadurch verpflichtend einen gewissen Kapitalstock aufbauen im Laufe des Lebens. Das ist ohne Zweifel eine positive Geschichte, vor allen Dingen, weil die Nettorendite, also die Mittel, die der Staat ja irgendwo aufnehmen muss, der wird sie in der Regel Schulden finanzieren. Und das, was dann die jungen Menschen damit erwirtschaften, sofern es am Kapitalmarkt angelegt wird, das wird eine positive Differenz sein. Das wäre aus dieser Perspektive also durchaus gut. Weniger begrüßen würde ich die Tatsache, dass junge Menschen dann eben nicht lernen, was es bedeutet, für das Alter vorzusorgen. Denn das bedeutet eben, sich dieser, wie hieß es bei euch, Perspektivität, dieser Gegenwartspräferenz zu stellen und eben zu sagen, wenn ich das tun möchte, wenn ich sichern möchte, dass ich im Alter auch noch einigermaßen lebe, dann muss ich heute verzichten. Diese Abwägung zwischen Konsum und Sparen, die entfällt ja dann. Und das würde ich nicht begrüßen, wenn wir damit die Haltung kommunizieren, der Staat tut es schon für dich. Das ist ja das Problem, warum heute einige im Alter eben mit dem Rücken zur Wand stehen, weil sie diese Haltung hatten, der Staat regelt es schon für mich, und warum wir diese ganzen Debatten jetzt führen. Und diese würde ich da auch ein Stück weit mit vermuten, und das fände ich nicht gut.
Gleichzeitig hat der Staat auch immer signalisiert, auch wenn das jetzt schon 60 Jahre her ist, 70 Jahre, ich weiß nicht, 50 Jahre wahrscheinlich, die Rente ist sicher, ich weiß gar nicht, ob das je gesagt hat, Norbert Blüm. Aber das ist natürlich ein Narrativ, was immer noch in der Welt ist und was immer mal wieder brüchig geworden ist und wird jetzt wieder diskutiert. Und es war immer Flickschusterei an der Rente. Wir haben in den 90er Jahren schon drüber gesprochen, was passiert denn eigentlich. Damals gab es eine Kommission, die eingesetzt wurde, eine Enquete-Kommission vom Bundestag zum demografischen Wandel. Spätestens da war jedem klar, wie sich Demografie entwickeln wird. Und selbst da wurde relativ wenig getan. In den 90er Jahren haben wir die Älteren noch nach Hause geschickt, ja? Weil die immer auf den Arbeitsmarkt gedrängt sind. Und heute machen wir das zum Teil auch noch, aber in den 90er Jahren viel stärker staatlich alimentiert, ne? Und durch die Unternehmen abgepuffert. Das war schon, ich meine, das, wo wir vielleicht auch noch drüber sprechen müssen, Rentenpolitik ist auch immer Arbeitsmarktpolitik oder umgekehrt, ne? Also wie gelingt es eigentlich, Ältere gehen jetzt schon zwar später, aber nicht zum eigentlich vorgesehenen Zeitpunkt in die Rente. Wie kann es eigentlich gelingen, dass wir die Arbeitskräftepotenziale, die wir ja noch haben, besser ausschöpfen? Also, dass wir mehr Menschen in Arbeit bringen, möglicherweise länger in Arbeit bringen. Dafür brauchen wir Kinderbetreuung, Gesundheitspolitik, eine bessere Qualifizierung, um dann eben auch zu ermöglichen, dass Menschen länger arbeiten und Gruppen, die bisher noch nicht so stark am Arbeitsmarkt vertreten sind, dann stärker am Arbeitsmarkt vertreten sind. Das würde eine andere Einnahmesituation für die Rente bedeuten, ne? Und deshalb glaube ich, dass Rentenpolitik immer auch Arbeitsmarktpolitik bedeutet, gleichzeitig auch Personalpolitik von Unternehmen. Ja, was mache ich eigentlich mit den älteren Beschäftigten? Da haben wir nur ganz wenige Beispiele, wo sich Betriebe und Unternehmen darauf einlassen, auch ältere Arbeitnehmer einzustellen. Ja, selbst das passiert nicht. Die bleiben lieber ohne Arbeitskräfte, als dass sie Ältere einstellen. Das sehen wir deutlich an den Zahlen.
Ein Schlüssel ist ja Bildung, habt ihr beide angesprochen. Das finde ich tatsächlich auch. Also wenn ich so zurück an meine eigene Schullaufbahn denke, dann würde ich nicht behaupten, dass es da wahnsinnig viel um das Thema Rente geht. Richtig krass wurde es dann, als ich Mutter wurde. Und da auch ja das Thema Rente irgendwie mehr oder weniger ausgeklammert wird. Also das Kind ist da, man bleibt zu Hause. Aber was heißt das für einen selbst, für die Rente, für die Partnerschaft? Wie wird da auch Gleichberechtigung geschafft? Und da habe ich damals tatsächlich ein Finanzseminar besucht, was sich speziell an Mütter gerichtet hat, um zum Beispiel erstmal zu lernen, wie rechne ich denn eigentlich meine Rentenlücke aus? Woher soll ich wissen, wie groß die ist, um eben auch zu wissen, wie viel muss ich privat anlegen? Also halten wir fest, Bildung ist auf jeden Fall ein Schlüssel. Das heißt, wenn ich euch richtig verstehe, zum Beispiel auch gerade die schulische Bildung, eben Schülerinnen und Schülern frühzeitig beizubringen, Sparen und das Vorsorgen fürs Alter ist essentiell.
Ja, würde ich zustimmen. Gleichzeitig muss man ja auch immer gucken, also Bildung, das wäre ja dann der Lernort Schule, wenn man an Kinder rangeht. Und Schule ist ja heute schon überfordert. Ja, also und es kommen sozusagen von allen möglichen gesellschaftlichen Akteuren Forderungen, bestimmte Themen und Aspekte, die eine lebenspraktische Bedeutung haben, ins Curriculum zu integrieren. Ja, das betrifft Gesundheit, das betrifft Finanzen, das betrifft aber noch andere Lebensbereiche, Digitalisierung und. Und wir müssen uns immer fragen, inwiefern ist Schule eigentlich ein Ort, wo man Dinge schon in dieser Art und Weise platzieren kann und vor allem, wo man eine Relevanz bei den Kindern erzeugen kann, dass es ein Thema ist. Ich glaube, das funktioniert nicht gut in der Schule. Ich weiß nicht, ob es dazu Studien gibt, aber mein Eindruck ist, dass es ein gewisses Verständnis von Relevanz geben muss, damit solche Informationen sich überhaupt dann irgendwann in Wissen und dann letztendlich in Handlung übersetzen. Und ich weiß nicht, ob Schule der richtige Ort dafür ist.
Was wäre dann der richtige Ort? Also ist es das eigene Elternhaus?
Ist eine gute Frage. Wenn es Schule nicht ist, aber na, wie gesagt, ich würde Schule nicht überlasten wollen. Vermutlich im Augenblick ist es das eigene Elternhaus, klar. Aber wir müssen ja Leute informieren, die im Augenblick noch fernab davon sind. Aber allein das Informieren reicht nicht. Die Frage von Gegenwartspräferenz, die wird sich nicht einfach auflösen lassen. zum Beispiel. Ne? Ich glaube, dass generell, und das sehen wir ja deutlich, dass generell Bildung dafür sorgt, dass ich mich auch mit solchen Themen auseinandersetze. Ja? Das heißt also, wir müssen eigentlich eine bessere Bildungspolitik machen, um solche Probleme anzugehen. Und gar nicht spezifisch zwingend das Thema Financial Literacy in den Blick nehmen. Das ist was, was ich dann denke, ich, wenn man eine bessere Bildungspolitik machen, weil das sehen wir in den besser gebildeten Haushalten, wird sich auch über solche Dinge Gedanken gemacht, wird das adressiert. Ich weiß nicht, ob es was bringt, wenn man in der Schule schon über die Frage der Alterssicherung spricht.
Ich teile deine Skepsis, dass wir dieses System nicht überfrachten sollten, denn wir werden wahrscheinlich in kurzer Zeit ganz viele Themen identifizieren, die wir gerne im schulischen Curriculum sehen. Und dann ist das System ohne Zweifel überfrachtet. Auf der anderen Seite sehe ich keine andere Möglichkeit, das zu tun, auch weil es alle letztlich angeht. Mich auf das Elternhaus zu verlassen, da sehe ich Schwierigkeiten, denn am Ende des Tages wird damit unterschiedlich verfahren. Es gibt Elternhäuser, in denen ist das ein Thema. Das gleiche gilt für Ernährung, das gleiche gilt für Mediennutzung, kompetent oder inkompetent. Das gilt für allerlei Dinge. Und beim Thema Geld ist es dann aber häufig etwas, was, wenn es ungleich passiert, was Ungleichheit fördert und diese eh schon bestehende, gerade Vermögensungleichheit in Deutschland, zementiert. Deutschland ist das Land in Europa mit der größten Vermögensungleichheit und ein wesentlicher Grund dafür ist, dass Menschen unterschiedlich fürs Altersvorsorgen. Für die Altersvorsorge kaufen viele Menschen eine Immobilie. Deutschland ist das Land mit dem geringsten Immobilienbesitz in privater Hand in Europa. Das hat alles was mit finanzieller Bildung zu tun. Und wenn wir uns darauf verlassen, dass das die Mütter und Väter machen, dann ist man vielleicht verlassen, weil es dann jene fördert, die es eh schon bekommen und jene nicht fördert, die es bräuchten. Und da eine Alternative zur Schule zu finden, bei allem Respekt vor der Überlastung, sehe ich nicht.
Wir müssen noch mal länger drüber nachdenken. Habe ich noch nie gemacht, was die Frage von Financial Literacy und einer guten Platzierung mit Blick auf Ort und Zeitpunkt im Lebenslauf angeht. Meine Befürchtung ist nur, dass wenn wir sagen, wir machen das so, dass wir das so machen, aber es trotzdem nicht funktioniert. Du hast gerade den Aspekt sozialer Ungleichheit angesprochen. Wenn wir uns die Familien und Haushalte angucken, dann kriegt das Kind irgendwie mit, ich muss was für die Altersvorsorge tun. Und dann ist die Frage, wie wird denn damit weiter verfahren? Hat das irgendeinen Effekt? Ja? Wir sehen ja, dass auch andere Bildungsaspekte ich mag das Wort nicht, aber ich nutze es trotzdem, eher bildungsfernen Haushalten nicht wirklich gut ankommen. Also wir haben eine hohe Ungleichheit und auch eine relativ große Stabilität in der Bildungsungleichheit. Also dass es schwierig ist, aus solchen bildungsfernen Verhältnissen rauszukommen. Und deshalb weiß ich nicht, ob das der richtige Ansatzpunkt ist oder ob es nicht dann wichtig wird, wenn die Leute in den Arbeitsmarkt einsteigen. Weil das ist sozusagen eine Verknüpfung mit Rente, die ist schon plausibler. Ja? Wo ich sagen kann, okay, ich steige in den Arbeitsmarkt ein, steige dann auch irgendwann wieder aus und dann muss ich irgendwas tun. Also spätestens bei der Ausbildung müsste man schauen, dass man da was platziert, was auch immer. Ja? Aber dass man da schaut, dass man die jungen Menschen davon überzeugt, in ihre Alterssicherung zu investieren.
Ich sehe die Bedenken, ich habe die auch. Ich hielt es für zu spät, das dann zu tun, weil alle hier im Raum oder die meisten hier im Raum werden es wissen, gerade wenn dieser Moment kommt, die schulische Ausbildung, vielleicht auch die akademische Ausbildung, die betriebliche ist abgeschlossen, man startet wirklich in den Arbeitsmarkt, dann beginnt doch sofort für die allermeisten die Rush-Hour des Lebens und ganz viele Entscheidungen werden gleichzeitig getroffen. Man hat vielleicht einen Immobilientraum, man hat einen Familientraum, man möchte zum ersten Mal richtig Urlaub machen, weil es ist ja endlich mal vorbei mit diesem Geknapse, mit dem Azubi-Gehalt oder dem BAföG, was man da bekommt. Man soll dann schon für etwas vorsorgen, was erst in 40, 50 Jahren ist. Dann haben wir in der Regel genau diesen Effekt, den wir beide beschrieben haben, als Gegenwartspräferenz oder Perspektivität, die fehlt. Und wann sollen wir dann reingrätschen und Menschen sagen, aber jetzt musst du, ansonsten wirkt das mit diesem Zinseszins nicht mehr. Also ich glaube, ich teile deine Skepsis. Vielleicht muss man auch mit verpflichtenden Elementen arbeiten. Der Abzug des Rentenversicherungsbeitrags, des Krankenversicherungsbeitrags ist ja verpflichtend. Da haben wir ja keine Einflussmöglichkeit. Vielleicht gibt es ja eine Idee zu sagen, wir müssen auch verpflichtend etwas abführen von unserem Gehalt und das in die private Vorsorge stecken. Andere Länder machen das so. Das könnte man ja machen. Nur dann haben wir wieder das Problem, wie stellen wir denn sicher, dass die Menschen, die das dann verpflichtend tun müssen, dass sie es auch intelligent tun und wirkmächtig tun und es nicht doch auf dem Sparbuch landet, Katharina, was du vorhin erwähntest, weil das kennt man eben, ne? Das Sparbuch und das Girokonto oder das Kopfkissen im Zweifel sogar auch. Da liegt ein Großteil des privaten Vermögens drauf in Deutschland und das ist einfach nicht rentierlich. Das ist für den nächsten Autokauf sinnvoll, aber nicht für die Altersvorsorge.
Das hat einfach, glaube ich, viel damit zu tun, dass, du hast es gerade auch gesagt, die Rente einfach auch so weit weg ist, also schlecht greifbar ist für Menschen und all das, was es so an Finanzprodukten vielleicht auch gibt im Vorfeld für Menschen, die vielleicht auch so eine gewisse Scheu davor haben, schlecht zu greifen ist.
Ja, und die Scheu ist ja auch bisweilen zumindest nicht unbegründet. Zumindest wenn man zum schlechten Zeitpunkt in Rente geht. Ne? Also das hat die Finanzkrise gezeigt, dass insbesondere in den Staaten ganze Renten weggebrochen sind. Ne? Wo Leute eigentlich geplant hatten, zu einem bestimmten Zeitpunkt in Rente zu gehen. Und dann sind die Kapitalmärkte eingebrochen und dann stehen sie nicht vor dem Nichts, aber doch vor relativ wenig. Einige tatsächlich vor dem Nichts.
Ja gut, aber das ist jetzt so ein, sorry, da muss ich dir mal von der Seite hier reingrätschen. Das ist ein Argument, mit dem man natürlich immer gegen Kapitalmarktengagement argumentieren kann. Das passiert aber erfreulicherweise ja nur sehr selten.
Ich meinte, was die Furcht, ich sage gar nicht, dass es ein Grund ist, das nicht einzuführen, aber warum Menschen Sorge haben, dass sie sich verlassen müssen auf eine kapitalgedeckte Altersvorsorge.
Da stimme ich dir zu. Da gibt es viele Studien, die zeigen, die entweder im Rahmen der Finanzkrise oder wir alle oder einige von uns hier im Raum erinnern sich noch an die Dotcom-Bubble in 2000. Manfred Krug, der für die Volksaktie der Deutschen Telekom Werbung machte und viele Menschen haben das dann gemacht. Und dann lief das aber nicht so wirklich und sie schmierte ab. Und die Studien zeigen, Menschen, die auf die Nase gefallen sind, machen das so schnell nicht nochmal. Da hast du recht. Aber es betont umso mehr unser Argument zu sagen, wir müssen sie bilden. Einmal ist kein Mal. Das kann beim nächsten Mal ganz anders laufen.
Ihr habt ja berufsbedingt viel mit jungen Menschen zu tun. Kriegt ihr da mit, wie so die Haltung zur Rente ist? Und wenn ja, wie sieht die aus? Das würde mich interessieren.
Ich diskutiere das tatsächlich regelmäßig mit Studierenden und das bringt mich zu einem Punkt, den du vorhin nochmal erwähntest, Mirko. Viele Menschen, du hattest gesagt, das Thema, das Narrativ, die Rente ist sicher, sei immer noch bei vielen verankert. Das mag so sein. Bei den jungen Menschen, mit denen ich zu tun habe, im Hörsaal bei uns oder auch an anderer Stelle, wenn ich mit denen diskutiere über das Thema Rente und fiktiv 100 Menschen frage, wer von euch glaubt denn, dass er im Alter eine auskömmliche gesetzliche Rente bekommt, dann zeigen keine 10% auf. Denen ist klar, dass das nicht funktioniert. Leiten sie daraus etwas für ihr eigenes Tun ab? Das weiß ich nicht. Wir diskutieren damit unter auch, was kann man tun, wie kann man etwas tun. Aber dass denen klar ist, dass das System so nicht zukunftsfähig ist, würde ich eindeutig.
Ja, und gleichzeitig ist es natürlich, also stimme ich dir völlig zu, dass die jungen Menschen eine sehr negative Perspektive auf die Rente entwickelt haben und sich davon nicht so wahnsinnig viel erwarten. Und gleichzeitig muss man sagen, naja, das System kann man natürlich aufrechterhalten. Ne? Es kommt eben auf drei Dinge an. Was wird eingezahlt? Was wird ausgezahlt und wie lange? Und diese Frage von, was wird eingezahlt und was wird ausgezahlt, daran kann man natürlich drehen. Die Frage ist dann aber irgendwann, als wie legitim wird das noch empfunden? Ne? Und ich glaube, wir müssen auch aufpassen, dass wir die Jungen nicht total verschrecken, so in der Art und Weise, wie wir über die Rente sprechen, weil natürlich kannst du die Rente, auch das umlagefinanzierte Verfahren, in 60 Jahren noch geben. Ne? Dass wir die nicht total verschrecken und sagen, eigentlich habt ihr keine Zukunft mehr. Das führt zu einem Generationenkonflikt, der deutlich überzeichnet ist. Ja. Und wo ich denke, naja, man kann die umlagefinanzierte Rente, ich bin kein Finanzpolitiker, aber wenn man ein paar Stellschrauben dreht, natürlich noch weiter transportieren, muss aber andere Säulen, nämlich die betriebliche Säule und die private Säule, deutlich stärken.
Ich sehe, wenn ich das kurz ergänzen darf, ich sehe darin eine ganz große Chance, um in diesem Land zum einen mehr für das Alterssystem, Altersvorsorgesystem zu tun und gleichzeitig politische Stabilität zu erwirken. Den jungen Menschen ist mindestens teilweise klar, dass dieses System, so wie es derzeit ist, nicht zukunftsfähig ist. Das wissen sie. Sie fühlen sich auch an dieser Stelle nachweislich von den Menschen, die hier Verantwortung tragen, in der Politik nicht wirklich ernst genommen, nicht wirklich gehört. Nicht umsonst wählen junge Menschen in den jüngeren Wahlen, die wir gesehen haben, auf Bundes- und Landtagsebene stärker politische Ränder, so wie stark wie nie zuvor, ob nun links oder rechts. Aber warum tun sie das? Weil diese politischen Ränder diesen jungen Menschen Dinge versprechen, die die Mitte die viel zitierte Mitte aus den etablierten Parteien so nicht leistet. Ob das realistische Versprechen ist, einmal dahingestellt. Aber ich sehe eine große Chance für politische Stabilität, wenn Politik nicht das macht, was sie jetzt wieder macht, seit Monaten und Jahren, nämlich den Menschen zu suggerieren, das, was wir derzeit haben, das kriegen wir mit dieser Haltelinie und dieser Mütterrente und diesem System auch noch in die Zukunft gestaltet und dieses Blümsche Bonmot noch wiederholen. Wir gestalten die Rente sicher. Jeder junge Mensch, auch ohne Financial Literacy, weiß, nee, so nicht und ich kriege davon nichts. Und die Chance sehe ich darin, sich ehrlich zu machen und zu sagen, liebe Leute, das wird so nicht funktionieren. Die Rente ist sicher. Die Frage ist, auf welchem Niveau. Und wir werden das jetzt ändern und ein Niveau einführen, was für alle wirklich sicher ist. Das werden wir mit diesem Zeitpfad machen. Und das wird diese Anpassungen für euch bedeuten. Aber ihr könnt euch darauf verlassen. Es wird keine neue Kommission geben. Die Dinge liegen alle seit Jahren auf dem Tisch. Wir hatten es zu Beginn. Die Fakten sind mit, was sagte Müntefering, Volksschule Sauerland begreifbar. Ist alles möglich, alles machbar. Nur ehrlich und transparent und zukunftsorientiert kommunizieren. Und nicht wieder ein neues Jahr ausrufen, bis zu dem irgendeine Haltelinie halten soll. Wieder ein neues Geschenk verteilen, weil man sich davon vermeintlich bei der nächsten Wahl einen Zuspruch verspricht. Sondern den Menschen, den jungen Menschen ehrlich sagen, was passiert. Es hat mindestens zwei Fliegen, die man damit schlägt mit einer Klappe. Nämlich eine sichere Altersvorsorge und politische Stabilität.
Stimme ich dir völlig zu. Ich würde aber wirklich auch noch einen Punkt ergänzen. Und das war bei der Rentenreform, die Müntefering damals umgesetzt hat, auch ein Aspekt, der stand mit im Gesetz. Der ist nur irgendwann ein bisschen hinten rübergefallen. Oder man hat gesagt, es ist erfüllt. Was zeitgleich mit dem schrittweisen Anstieg des Rentenalters verbunden war, war ein sogenanntes Arbeitsmarktmonitoring. Man wollte gucken, wie lässt sich das erhöhte Renteneintrittsalter eigentlich realisieren. Und ich glaube, wenn wir über Rentenpolitik sprechen, müssen wir auch immer über die Frage von Arbeitsmarktpolitik sprechen. Ja, es reicht nicht, isoliert drauf zu gucken, wie stabilisieren wir jetzt ein System, was fragil ist und was in Zukunft mit dem Rentenniveau und den Rentenbeiträgen vermutlich nicht mehr geben wird. Wie können wir das stabilisieren, sondern muss gleichzeitig gucken, kann es gelingen, den Arbeitsmarkt so zu gestalten, dass mehr Menschen, und es wollen mehr Menschen, mehr arbeiten, manche wollen auch weniger arbeiten, aber generell gibt es ein Potenzial. Wie kann es gelingen, dass Menschen bessere Arbeit haben und auch länger im Arbeitsleben bleiben?
Hast du da Beispiele, wie das ganz konkret gelingen könnte?
Naja, also die Frage ist erstmal, wir haben ein relativ hohes Maß an Arbeitslosigkeit bei Älteren. Und das hat unterschiedliche Ursachen. Oft sind es gesundheitliche Ursachen, aber oft sind es auch Einstellungshindernisse. Das heißt, sie stoßen bei Unternehmen, weil sie sozusagen von dieser von diesem Doppelstigma belastet sind, nämlich arbeitslos zu sein, da kriegt man schlecht eine neue Stelle, und gleichzeitig älter zu sein, kriegt man auch eine schlechte neue Stelle. Die kommen nicht wieder gut in den Arbeitsmarkt. Also wenn du ab 50 einen Job verlierst, ist es schwierig, wieder in Arbeit zu kommen. Ja? Und es gibt eine Reihe von Unternehmen, aber recht wenige, die haben auch Ältere als Zielgruppe und haben ihre Personalpolitik darauf ausgerichtet. Das wäre eine Möglichkeit. Kinderbetreuung ist ein anderes Thema. Ja? Also warum insbesondere sind es Frauen, die ihre Erwerbstätigkeit reduzieren? Gibt es ein relativ großes Potenzial, was wir angehen könnten. Menschen mit Migrationsgeschichte sind auch nicht so am Arbeitsmarkt vertreten. Das heißt, wie kann es gelingen, durch Qualifizierung oder Nachqualifizierung Menschen für den Arbeitsmarkt fit zu machen? Also das wären arbeitsmarktpolitische Maßnahmen, die einen Effekt haben könnten mit Blick darauf, wer zahlt eigentlich in die Rente ein, und gleichzeitig mit Blick auf betriebliche Gesundheitspolitik und Qualifizierungspolitik, wie kann es gelingen, dass Menschen auch gut im Erwerbsleben bleiben, also so eine eher lebenslaufbezogene Perspektive einnehmen, die eben danach schaut, dass sowohl Qualifizierung als auch Gesundheitsförderung im Grunde jedem Arbeitnehmer, jeder Arbeitnehmerin zugutekommen. Das haben wir heute in vielen Branchen nicht. Die sind äußerst prekär. Wir haben eine Reihe, und auch das ist eine Folge eines veränderten Arbeitsmarktes. Wir haben eine Reihe von Jobs, die in der Prekarität leben, ne? Keine Qualifizierung bekommen, das Gegenteil von Gesundheitsförderung bekommen. Und da müssen wir auch ran.
Darf ich zwei Punkte ergänzen dazu? Um das zu erreichen, was du gerade richtigerweise ansprichst. um das zu erreichen, dass ältere Menschen gesund im Arbeitsmarkt bleiben, also mal gegeben, sie sind gesund, dass sie im Arbeitsmarkt bleiben dürfen, sollten wir, denke ich, erstens auch Regeln abschaffen, die es Menschen verbieten, im Arbeitsmarkt zu bleiben. Wenn ich mal unsere eigene Profession nehme, wir sind gezwungen, irgendwann aufzuhören mit dem Arbeiten. Wir dürfen gar nicht länger. Könnt ihr jetzt auch andere Menschen nennen, die ich kenne, die gerne länger gearbeitet hätten in irgendwelchen Bereichen im öffentlichen Dienst, die dann aber nicht durften. Das ist etwas, was man diskutieren kann. Warum soll das? Warum wird uns vorgeschrieben, wann wir aufhören müssen mit dem Arbeiten? Wir sehen ja, dass im Rahmen der Anhebung der Regelaltersgrenze, dass die Zahl der Menschen, die jenseits der 60 arbeiten, in den letzten 20 Jahren gestiegen ist, trotz der Probleme, die du richtigerweise ansprichst. Und ich bin mir sicher, dass man das noch weiter steigern könnte, wenn man das, was wir vorhin mal hatten, wir hatten vorhin mal das Thema, in den 90er Jahren wurden Menschen noch mit großen Zuschüssen möglichst früh in die Rente geschickt und diese Zuschüsse hat man reduziert. Es hat bestimmt zu diesem steigenden Anteil der Menschen jenseits der 60 am Arbeitsmarkt beigetragen. Man muss aber auch so ehrlich sein und sagen, wir bezuschussen auch heute noch Frühverrentung. Denn das, was wir Menschen abziehen von ihren Rentenbeiträgen, wenn sie sagen mit 55, 57, ich möchte aufhören, denn ich möchte jetzt was anderes machen, das ist versicherungsmathematisch viel zu wenig. Das müsste für Menschen viel teurer sein, früh aufzuhören mit dem Arbeiten. Das kann man ganz klar ausrechnen. Was machen wir? Wir bezuschussen das vergleichsweise, also indirekt bezuschussen wir das in Form zu geringer Abschläge, dass Menschen früher gehen, immer noch. Und jetzt diskutiert die Politik eine weitere Bezuschussung, dass Menschen länger bleiben, indem sie 2000 Euro im Rahmen der Aktivrente beziehen können, steuerfrei, wenn sie denn nach der Regelaltersgrenze weiter arbeiten. Das ist nicht nur steuerpolitisch, das wird irgendwann bei Karlsruhe landen, oder in Karlsruhe landen, würde ich prognostizieren, weil das steuerpolitisch kein legitimer Weg sein wird. Und es ist ökonomisch irrsinnig, weil wir bezuschussen, dass früher rausgehen und jetzt bezuschussen wir gleichzeitig, dass länger drin bleiben.
Das macht wenig Sinn.
Ja.
Vielleicht noch eine Sache, stimme ich dir völlig zu. Nur es gibt heute kaum noch jemanden. Dann ist es betrieblich finanziert, der mit 57 oder 58 aussteigt. Also das sind bestimmte Berufsgruppen vielleicht, PilotInnen, aber ansonsten sind die Regelaltersgrenzen so hochgefahren, dass es keine Möglichkeit gibt, viel früher auszusteigen. Also die Rente für besonders langjährig Versicherte gibt es, die für langjährig Versicherte gibt es. Aber da ist man auch schon weit über 60, wenn man diese Renten in Anspruch nehmen kann. Die eine ohne Abschläge, die eine mit Abschlägen, 0,3% pro Monat. Die Programme oder wenn Menschen früher in den Ruhestand gehen, dann tun sie das betrieblich finanziert. Ne? Also wenn Leute mit 57, 58 aussteigen, selbst Arbeitslosen ist das nicht mehr möglich, weil es die Arbeitslosenrente nicht mehr gibt. Das war sozusagen eine Brücke in die Rente, gibt es nicht mehr. Das heißt, sie sind jetzt entweder in der Statistik oder in Maßnahmen, weshalb auch die Zahl der Arbeitslosen Älteren hochgegangen ist. Aber ein früherer Ausstieg aus der Rente, rentenversicherungsfinanziert, ist eigentlich ja nicht mehr möglich. Hm? Weil, also früher gab es einen gleitenden Übergang in den Ruhestand, wo es möglich war, schrittweise aufzuhören. Gibt es heute auch nicht mehr. Das wurde dann sozusagen betrieblicherseits alimentiert und dann ist man auf einem Gehaltsniveau von etwa 90% in den Ruhestand übergegangen, hat dann mit Ende 50 aufgehört zu arbeiten. Das gibt es heute noch in ein paar Betrieben, aber das ist betrieblich finanziert.
Ich stimme zu, dass den Punkt, den ich gerade angesprochen habe, das ist jetzt nicht die große Masse, aber nur weil es einen kleineren Teil betrifft, ergibt es ja nicht deswegen automatisch Sinn. Und es zu tun und dafür Geld auszugeben, dass Menschen mit 61, 62 gehen, weil sie bestimmte Menge an Arbeitsjahren auf ihrem Konto haben und das mit diesen von dir gerade genannten Prozentsätzen pro Monat, pro Jahr abzuziehen, das ist schlicht zu wenig. Das ist für die Menschen zu attraktiv, das zu tun. Ich gönne jedem Menschen seinen Ruhestand, darum geht es nicht. Aber es sollte nicht unnötig auf Kosten der Gemeinschaft gehen und das tut es. Und wenn die Gemeinschaft dann gleichzeitig sich noch aufmacht, auf Vorschlag der Politik, das im Arbeitsmarkt zu bleiben, zu bezuschussen, und Rentner sollen dann auf ein Einkommen von 2000 Euro keine Steuern zahlen, aber du und ich, wir bezahlen auf 2000 Euro Steuern. Wie man das verfassungsmäßig rechtfertigen will, habe ich noch nicht verstanden.
Ehrlicherweise muss man aber auch sagen, dass wir keine Rentenbeiträge zahlen.
Ja, wir beide, gut, okay. Bespitzt finde ich heute.
Also wir halten in jedem Fall fest, das Rentensystem ist reformbedürftig, da gibt es gar nichts dran zu rütteln. Es passiert nichtsdestotrotz viel zu wenig in dem Bereich und es ist vor allen Dingen ein vielschichtiges Problem. Also es ist nicht damit getan, Manuel, du hast es eben gesagt, so schön, es ist nicht damit getan, jetzt irgendwie kurzfristig irgendwelche Dinge in die Runde zu werfen, sondern das Ganze langfristig in den Angriff zu nehmen. Was ich mich frage, wenn sich jetzt nichts ändert und ich habe auch so aufgrund der derzeitigen medialen Berichterstattung so das Gefühl, irgendwie es geht wieder vor und zurück und alle wissen, wo die Probleme liegen, aber keiner packt so richtig an. Also damit meine ich vor allen Dingen natürlich die Politik. Was ich mich frage, wenn sich jetzt nichts ändert, wie geht das weiter mit der Rente? Also wo stehen wir, sagen wir mal, in 20 Jahren?
Ich wäre da tatsächlich, wenn man das jetzt vielleicht nicht glauben wird, eher optimistisch, was die lange Sicht angeht. Ich glaube, in 20 Jahren wird es eine gesetzliche Rentenversicherung geben. Jetzt mal ceteris paribus gegeben, dass also der Rest auch noch so im Wesentlichen so ist, wie er heute ist. Und ich glaube, diese Rente wird für viele Menschen einen nennenswerten Teil ihres Alterseinkommens darstellen. Ich glaube, irgendwann wird sich was bewegen. Ich vermute nur, was die Geschichte uns hier lehrt, an vielen Stellen ist, bis sich was bewegt, muss das Kind erst fast in den Brunnen fallen. Was verhindert denn derzeit die Bewegung jetzt? Denn uns ist allen klar, je später diese Bewegung kommt, desto schmerzhafter wird sie und desto teurer wird sie. Ich glaube, die Bewegung hemmt derzeit, dass Menschen, viele Menschen in Deutschland, junge wie alte, wenn man sie fragt, wie geht's dir denn derzeit, immer noch auf historisch hohem Niveau antworten, ich bin eigentlich ziemlich zufrieden mit meinem Leben. Das zeigen alle Studien, die Lebenszufriedenheit messen, die, ja, diese Dinge eben versuchen zu quantifizieren. Und in einer solchen Stimmung den Menschen zu sagen, jetzt müssen wir was tun. Wenn wir uns mal zurückerinnern an die heute viel zitierte Zeit der Agenda 2010 in die frühen 2000er Jahre, da hatten wir eine gänzlich andere Stimmung im Land. Da hatten wir doppelt so viele Arbeitslose. Da hatten wir gerade den Finanzcrash hinter uns im Rahmen der New Economy Bubble. Da hatten wir dann eine Haltung, die bedeutete, wir müssen etwas tun, damit es morgen überhaupt noch geht. Diese Haltung haben wir derzeit nicht. Aber wenn sie mal da ist, dann glaube ich, wird sich einiges bewegen und dann wird es diese Rente geben, aber nicht so wie heute.
Vielleicht noch in Ergänzung. Das zeigen tatsächlich die Studien, dass die Menschen einigermaßen zufrieden sind, dass es ihnen gut geht. Was sich jedoch verändert hat, und das ist ein großer Unterschied, ist, dass es sozusagen keine positiven Zukunftsaussichten mehr gibt. Ja? Weil das ist sozusagen das Narrativ, was auch immer über schwierige Zeiten hinwegträgt, was auch passieren mag. Wir wissen, es wird irgendwann besser. Das hat die Moderne entstehen lassen, das hat die Moderne getragen. Und wir sehen, dass das Narrativ jetzt an seine Grenzen kommt. Das heißt, wir machen zunehmend Verlusterfahrungen, die wirklich ernsthaft sind und die dafür sorgen, dass wir nicht nur Verlusterfahrungen haben, sondern für die Zukunft auch Verlusterwartungen. Und das ist eine problematische Situation, weil es eben nicht mehr so ist, dass von Generation zu Generation gesagt wird, dir geht es irgendwann mal besser. Das kann ich meinen Kindern zumindest nicht mehr versprechen. Es wird anders. Ja, ob es besser wird, keine Ahnung, vielleicht wird es schlechter. Das ist ja auch eine Frage der Perspektive, was besser oder schlechter ist. Wir machen im Augenblick immer unsere Perspektive zu derjenigen, von der wir sagen, das wird besser oder schlechter. Das müssen ja dann die nachfolgenden Generationen letztlich beurteilen, ob es besser geworden ist oder schlechter. Aber zumindest ist diese Zukunftserwartung, dass sie besser wird, nicht mehr so vorhanden.
Ich weiß ja nicht, Mirko, ob das notwendig ist. Ich wäre schon zufrieden, wenn ich meinen Kindern ganz ehrlich sagen könnte, es wird euch in 30 Jahren genauso gut gehen wie heute. Es ist auch eine Frage des Niveaus, ob es immer noch besser werden muss. Aber wenn die Erwartung ist, es wird schlechter, dann sind wir uns sicherlich einig, denn es ist etwas anderes, als wenn man nicht mehr erwartet, es wird besser.
Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch wieder zu Konflikten oder zumindest Spannungen führt zwischen der jüngeren und der älteren Generation. Also dass da auch vielleicht viele Vorwürfe im Raum stehen.
Ja, das ist ja jetzt schon so. Und gleichzeitig ist das Generationenverhältnis, glaube ich, nicht so schlecht, wie es immer dargestellt wird. Das wird ja auch medial zugespitzt. Ja. Also es gibt ja immer noch ganz wunderbar funktionierende Generationenverhältnisse, wenn wir in die Familien gucken. Und gleichzeitig werden medial eben, wie ich gerade gesagt habe, Generationen gegeneinander in Stellung gebracht bei unterschiedlichen Themen. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass es natürlich Punkte gibt. Ja. Wir sprechen jetzt über Rente und über die Frage, wer finanziert das eigentlich alles, und haben gleichzeitig die Klimadiskussion am Laufen und gleichzeitig eine Diskussion am Laufen zur Wehrpflicht. Ja, also sozusagen die Anforderung, die Jungen müssen irgendwie die Alten finanzieren und gleichzeitig auch noch in Schützengraben springen, wenn es ernst wird. Ja, das ist natürlich eine Erzählung, die kann man schlecht verkaufen. Und da muss man auch gucken, wie man als Politik da agiert, dass man diese Generationengräben, die es vermutlich in der Form gar nicht so gibt, nicht erst aushebt mit bestimmten politischen Entscheidungen.
Das halte ich für einen absolut wichtigen Punkt, Mirko. Das hatten wir vorhin schon mal an anderer Stelle. Ich sehe auch die medial diskutierte Konfliktlinie zwischen den Jungen und Alten. Allein, dass man alle Jungen und alle Alten über einen Kamm schert, halte ich für schwierig. Das wird ja medial gerne zugespitzt. Aber ich halte auch diese Linie für bei weitem nicht so tief und den Graben so tief, wie er medial dargestellt wird. Ich glaube, jeder von uns kann in seiner eigenen Familie erleben, wenn er mit seinen Eltern oder Großeltern, sofern noch vorhanden, diskutiert, über die zukünftige Gestaltung von Rente. Und machen wir uns mal ehrlich, wir reden ja auch über Kranken- und Pflegeversicherung. All diese Dinge sind ähnlich finanziert. Wenn man miteinander diskutiert, mit seinen Lieben diskutiert, dann glaube ich nicht, dass man in der Mehrheit der Fälle in den Familien wirklich eine Konfrontation erlebt, sondern dann wird es immer in irgendeiner Form ein Austarieren geben zwischen den jeweils berechtigten Interessen. Und die Jungen haben ein Interesse daran, dass es den Alten weder in der Pflege noch in der Kranken- noch in der Rentenversicherung so schlecht geht, dass sie wirklich mit dem Rücken zur Wand stehen. Das möchten junge Menschen nicht. Das möchte ich genauso wenig wie alle möglichen anderen Menschen unterhalb der 50. Und die Alten möchten nicht, dass die Jungen irgendwann im Graben liegen, im Schützengraben liegen, mit einer Klimakatastrophe im Nacken und auch noch finanziellen Lasten, die kein Mensch tragen kann. Das möchten die mehrheitlich nicht. Da bin ich ganz sicher. Und gerade weil das so ist, bin ich ganz zuversichtlich, dass, wenn man mal dieses ganze politische, zugespitzte, medial flankierte, öffentliche diskutiere, wenn man das mal beiseite nimmt und den Menschen einfach mal ehrlich sagt, was ist, und sie wirklich in die Diskussion mit einbindet, dass sich was bewegen kann. Nur dafür müssen wir raus aus diesem Hamsterrad, in dem wir da politisch sind.
Das ist ja häufig das Problem, dass Politik über Menschen gemacht wird und dabei nicht mit denen gesprochen wird, die es tatsächlich letztendlich betrifft.
Und gleichzeitig für Menschen. Du hast Klientelpolitik vorhin schon angesprochen. Also die Rentnerinnen und Rentner sind natürlich eine wahnsinnig große Wählergruppe, weshalb ich auch skeptisch bin. Also die SPD hat es das politische Leben fast gekostet, was sie mit der Agenda 2010 gemacht haben. Und da sind PolitikerInnen vorsichtig, wie sie an die Rente rangehen. Ich bin da verhalten optimistisch, ob wir zu einer grundlegenden Rentenreform kommen, weil es eben das Beispiel gibt, dass allein durch die Erhöhung des Renteneintrittsalters, natürlich gehörten da noch andere Aspekte zu, die damals entschieden wurden, aber allein dadurch schon politisch ziemlich viel in Kauf genommen wurde im Nachhinein von der SPD. Und das gilt natürlich immer noch als Beispiel. Meine Vermutung ist, da bin ich wirklich nicht so optimistisch, weil sich das seit 40, 50 Jahren zeigt, dass die Rente irgendwie so ein Bastelbetrieb bleibt. Dass man da so ein bisschen rumfrickelt und mal hier ein Reformchen macht und da mal ein Reformchen macht. Aber eine grundlegende Reform ist ja auch total schwierig, weil wir so eine große Pfadabhängigkeit haben in der Rente. Das wirkt relativ weit in die Zukunft, was schon passiert ist. Und ich habe keine Ahnung, wie man da einen Systemwechsel hinbekommen kann. Das wird vermutlich schwierig. Deshalb bleibt es, denke ich, bei so einer Frickelei, dass man hier mal ein bisschen was verändert, an den Rentenbeiträgen ein bisschen schraubt, an der Renten, am Niveau irgendwann ein bisschen was dreht, aber dass das System so fortgeführt wird.
Also ich wäre ein bisschen optimistischer, sagte ich ja schon. Ich zum einen für die Sozialdemokratie in Deutschland. Ich habe nicht den Eindruck, dass das Rückabwickeln dessen, was da vor 20 Jahren beschlossen wurde, in den letzten 15 Jahren, und machen wir uns mal ehrlich, seit 15 Jahren wickeln die das ab, dass das zu besseren Wahlergebnissen beigetragen hätte bei denen, das sehe ich eher nicht. Und gleichzeitig, wenn ich den Blick mal weite und in andere Länder schaue, Dänemark, Skandinavien oder auch andere Länder auf diesem Planeten, die haben große Rentenreformen auf die Reihe gekriegt. Und selbst die Länder, die wir vor 15 Jahren belächelt haben im Rahmen der Euro-Krise, die haben diese Dinge teilweise inzwischen besser aufgestellt als wir damals, ach so arroganten Deutschen. Das geht. Die Frage ist, welche Rahmenbedingungen brauchen wir, damit es irgendwann geht, und wie viel Mut haben die Menschen, die es irgendwann entscheiden müssen. Aber dass es geht, glaube ich, Dass es trotzdem vielleicht zu so einem jahrzehntelangen Gefrickel kommt, würde ich aber nicht ausschließen.
Also Manuel eher optimistisch, was die Zukunft des Rentensystems angeht, und Mirko, du bist eher pessimistisch. Pessimistisch?
Nee, pessimistisch nicht. Also pessimistisch, was eine grundlegende Reform angeht.
Eine Frage zum Abschluss oder anders angefangen. Der Podcast hier war ja von Anfang an nicht geplant als Lösung für das Rentensystem, den wir einfach aufnehmen und nach Berlin schicken. Was mich aber trotzdem interessieren würde, und das wäre tatsächlich meine Frage zum Abschluss, wenn ihr beide das Rentensystem, so wie es jetzt ist, morgen ändern könntet, was wären eure ersten Maßnahmen? Mirko, willst du starten?
Ach, ungern. Ich bin kein Finanzpolitiker. Ne? Und deshalb gucke ich auf die Rente natürlich mit einem anderen Blick, als nötig wäre, um eine Rentenreform voranzutreiben. Na, ich würde zumindest darauf schauen, dass die Rente tatsächlich und ob das nun kapitalgedeckt ist oder betrieblich oder dann eben auch über die Rentenversicherung finanziert, dass die Rente allen ein Leben im Alter ermöglicht, das würdig ist. Und das haben wir im Augenblick nicht. Ja, wir haben eine relativ große, du hast gerade gesagt, Kinderarmut spielt möglicherweise noch eine größere Rolle, aber wir sehen, dass Altersarmut wieder ansteigt. Ich würde die Renten armutsfest machen. Das ist erstmal ein relativ kleiner Anspruch und kein Reformanspruch, aber das wäre schon mal ein erster Schritt.
Und bei dir, Manuel, was würdest du als erstes anpacken?
Ich würde drei Dinge sofort tun. Punkt eins, ich würde den Menschen ganz klar sagen, so wie es jetzt geht, geht es nicht weiter. Wir müssen dringend was tun. Punkt zwei, ich würde den Menschen sagen, wir nehmen euch nichts weg. Keiner muss um seine aktuelle Rente fürchten. Aber mit Blick auf morgen werden wir dafür sorgen, dass eure Renten nicht mehr ganz so stark steigen wie in der Vergangenheit. Eure Kaufkraft werden wir sichern. Aber dass ihr am allgemeinen Lohnanstieg teilhabt, wie es derzeit der Fall ist, das werden wir nicht mehr leisten können im Sinne der Jungen. Und drittens würde ich Ihnen sagen, damit das auch übermorgen noch funktioniert, werden wir nicht umhinkommen und länger arbeiten müssen. Aber wenn wir das tun, wir sind ehrlich, wir sagen, wir nehmen euch nichts weg, ihr kriegt nur weniger dazu als in der Vergangenheit und das Ganze erst ein bisschen später, dann wäre schon eine ganze Menge gewonnen.
Ich danke euch beiden sehr für das spannende Gespräch. Das war sehr interessant, verschiedene Perspektiven zu hören und die auch auszudiskutieren an der einen oder anderen Stelle. Das fand ich tatsächlich sehr bereichernd. Ich glaube, das sollten wir öfters machen, Podcasts mit zwei ExpertInnen einmal aufzunehmen. Eine allerletzte Frage zum Schluss. Unser Podcast heißt ja Kopfhörer. Und meine Frage wäre, wann hattet ihr das letzte Mal Kopfhörer auf und was kam da heraus? Manuel, möchtest du starten?
Ich hatte das letzte Mal gestern Kopfhörer raus und da kam heraus der Soundtrack von Pirates of the Caribbean von Hans Zimmer.
Sehr schön. Und du, Mirko?
Ich hatte heute Morgen das letzte Mal Kopfhörer auf, darf man gar nicht sagen, ne? Auf dem Hinweg, auf dem Fahrrad. Und da kam raus WDR 5, Bericht über die Rente, interessanterweise, über die Haushaltsdebatte. Aber gestern habe ich auch Kopfhörer aufgehabt und habe ich Musik gehört. Und da habe ich Noga Erez gehört, eine israelische Künstlerin.
Die sagt mir tatsächlich gar nichts. Was ist das für eine Richtung?
Ja, was zwischen Rap, Pop und irgendwas anderem. Total interessant.
Wir finden es raus und packen es in unsere Playlist, die wir angelegt haben. Wir fragen immer alle Gäste nach ihren Titeln, die sie zuletzt gehört haben, und packen die tatsächlich auf unsere Playlist.
Ja, gerne.
Na, das hätten wir besser vorher gewusst.
Ich danke euch sehr, euch beiden. Macht's gut und bis bald.
Ja, danke schön für das Gespräch.
Und jetzt seid ihr gefragt. Habt ihr Feedback oder Themenvorschläge für uns, dann meldet euch gerne via Instagram oder per Mail an podcast@fh-münster.de bei uns. Und ansonsten freuen wir uns über positive Bewertungen auf der Plattform, auf der ihr unterwegs seid.